Rainer, lies mal vor.
10. Kapitel. Briefwechsel. Ein Brief von Dr. Seward an Arthur Homewood. 6. September.
Lieber Arthur, meine heutigen Nachrichten sind nicht sehr gute. Lucy hatte heute Morgen einen kleinen Rückfall gehabt. Etwas Gutes jedoch ist doch dabei. Frau Westenra war natürlich in Sorge um Lucy und hat mich als Arzt über sie konsultiert. Ich ergriff gerne die günstige Gelegenheit und erzählte ihr, dass mein alter Lehrer, Van Helsing, der große Spezialist, mich besuchen werde und dass ich beabsichtige, in Gemeinschaft mit ihm Lucy zu behandeln. So können wir nun kommen und gehen, ohne sie besonders zu beunruhigen, denn eine Erregung würde ihr plötzliches Ende bedeuten. Was das bei Lucys schwacher Konstitution zu besagen hätte, brauche ich dir wohl nicht näher zu erläutern. Wir sind von Schwierigkeiten umgeben, mein lieber, guter, alter Junge. Aber, wenn es Gottes Wille ist, werden wir schon durchkommen. Sollte es nötig werden, so schreibe ich dir. Wenn du also keine Nachricht erhältst, darfst du überzeugt sein, dass nichts Besonderes vorgefallen ist. In Eile, stets dein John Seward.
Dr. Sewards Tagebuch.
7. September. Das Erste, was mich Van Helsing fragte, als ich ihn am Bahnhof Liverpool Street abholte, war: »Haben Sie unseren jungen Freund, Ihren Bräutigam, etwas gesagt?« »Nein«, antwortete ich. »Ich wollte warten, bis ich Sie gesprochen hätte. Ich schrieb ihm einen Brief, in dem ich ihm nur mitteilte, dass Sie kommen würden, da Fräulein Westenra nicht recht wohl sei, und dass ich ihn benachrichtigen wolle, wenn es nötig wäre.« »Ganz recht, so mein Freund«, erwiderte er. »Ganz recht. Es ist besser, er weiß nichts. Vielleicht soll er es nie wissen. Ich will es so. Wenn es aber sein muss, dann soll er es erfahren. Aber, mein lieber Freund John, lassen Sie sich warnen. Sie haben viel mit Narren zu tun. Jeder Mensch ist ein bisschen wahnsinnig, so oder so. Und ebenso vorsichtig, wie Sie mit Ihren Narren verfahren, seien Sie mit den Narren Gottes, das heißt den übrigen Menschen. Sie sagen Ihren Narren auch nicht, was sie tun und warum sie es tun. Sie sagen ihnen auch nicht, was sie denken. Bewahren Sie also das, was Sie erfahren, da auf, wo es hingehört, wo es bleiben soll, wo es sich mit anderen gleichartigen Erfahrungen ansammeln und Früchte tragen wird. Sie und ich, wir werden geheim halten, was wir da oder dort erfahren.« Er berührte mich in der Herzgegend und an der Stirn und hierauf sich selbst in der gleichen Weise. »Ich meinerseits habe mir schon meine Gedanken gemacht. Später werde ich sie dann einweihen.« »Warum nicht jetzt gleich?« fragte ich. »Vielleicht wäre es doch von Nutzen. Wir würden eher zu einer Entscheidung kommen.« Er blieb einen Augenblick stehen und sagte, indem er mich ansah: »Mein Freund John, wenn das Korn gewachsen ist, gerade bevor es reif wird, wenn die Milch der Mutter Erde in ihm ist und die Sonne noch nicht begonnen hat, es goldig zu färben, reißt der Landsmann eine Ähre aus, reibt sie zwischen seinen rauen Händen, bläst die grüne Spreu weg und sagt zu ihnen: »Sehen Sie, das ist gutes Korn. Es wird eine vorzügliche Frucht geben, wenn die Zeit da ist.« Ich verstand das Gleichnis nicht und gestand es ihm ein. Zur Antwort nahm er mich beim Ohr und zog es scherzend, wie er es vor Zeiten im Unterricht getan hat, und sagte zu mir: »Ihr guter Hausvater wird es dann zu Ihnen sagen, wenn er es gewiss weiß, aber nicht vorher. Sie werden nie finden, dass der Landmann sein eben erst gesätes Korn ausgräbt, um zu sehen, ob es wächst. Das mögen Kinder tun, die im Spiel den Landmann nachahmen, aber nicht die, denen es ihre Lebensaufgabe darstellt. Sehen Sie es jetzt ein, Freund John? Ich habe das Korn gesät und muss der Natur freien Lauf lassen, dass sie es zum Sprießen bringe. Wenn es einmal sprießt, dann ist es auch Hoffnung auf Reife. Ich kann warten, bis die Ähren schwellen.« Er brach ab, da er offenbar sah, dass ich ihn verstand. Dann ging er weiter und sagte in tiefem Ernst: »Sie waren immer ein fleißiger Student, und Ihr Schreibheft war immer voller als das der Kommilitonen. Damals waren Sie erst Student. Heute sind Sie Arzt. Ich hoffe, die gute Gewohnheit von dazumal ist noch bei Ihnen lebendig. Denken Sie daran, dass das sichere Wissen stärker ist als die Erinnerung. Aber auf das Schwächere darf man sich nicht verlassen. Wenn Sie aber diese Gewohnheit nicht beibehalten haben sollten, dann lassen Sie sich gesagt sein, lieber Freund, dass der Fall unseres lieben Fräuleins Lucy ein solcher ist, der für uns und andere von so hohem Interesse werden kann. Ich sage absichtlich kann, dass kein anderer ihm gleichkommt. Also merken Sie sich alles recht genau. Nichts ist zu geringfügig. Ich rate Ihnen, legen Sie sogar Ihre Zweifel und Mutmaßungen schriftlich nieder. Später ist es dann vielleicht für Sie von Interesse zu sehen, wie richtig Sie geraten haben. Wir lernen aus unseren Fehlern, nicht aus unseren Erfolgen. Als ich ihm die Symptome von Lucys Krankheit beschrieb, dieselben wie bisher, nur bedeutend mehr ausgeprägt, sah er sehr ernst aus, sagte aber kein Wort. Er hatte eine Reisetasche mitgebracht, in der sich viele Instrumente und Arzneien befanden. Die grässlichen Paraphernalia unseres wohltätigen Handwerks, wie er einst in einer Vorlesung scherzhaft die Ausrüstung der Mediziner genannt hatte. Als wir ankamen, empfing uns Frau Westenra. Sie war sehr besorgt, aber lange nicht so sehr, als ich befürchtet hatte. Die Natur hat eben in einer ihr wohltätigen Anwandlung Gegenmittel sogar gegen die Schrecken des Todes den Menschen gewährt. Hier in einem Fall, wo jede Kleinigkeit verhängnisvoll werden kann, liegen die Dinge so, dass alles, was sie nicht persönlich betrifft, selbst der furchtbare Umschwung im Befinden ihrer Tochter, die sie doch über alles liebt, sie gar nicht berührt. In ähnlicher Weise umgibt Mutter Natur einen Fremdkörper, der irgendwo eingedrungen ist, mit einer unempfindlichen Gewebeschicht, um Verletzungen unmöglich zu machen. Wenn das also eine von der Natur gewollte Selbstsucht ist, dann sollten wir es uns überlegen, irgendjemand das Laster des Egoismus vorzuwerfen, denn seine Wurzeln mögen oft tiefer liegen, als wir zu beurteilen imstande sind. Ich benutzte also meine Kenntnis dieser Phase geistiger Pathologie und ordnete an, dass sie Lucy möglichst fernbleiben und sich nicht mehr mit deren Krankheit beschäftigen sollte, als absolut erforderlich sei. Sie sagte bereitwillig zu, so bereitwillig, dass ich auch hier wieder ihre Natur für ihr Leben kämpfen sah. Van Helsing und ich wurden in Lucys Zimmer geführt. Wenn ich gestern bei ihrem Anblick erschrak, so war ich heute entsetzt, als ich sie sah. Sie war von gespenstischer, kreidiger Blässe. Das Rot schien sogar aus ihren Lippen und aus ihrem Zahnfleisch gewichen zu sein, und ihre Gesichtsknochen standen weit hervor. Ihr Atemholen war furchtbar zu sehen und zu hören. Van Helsings Gesicht wurde starr wie Marmor, und seine Augenbrauen zogen sich zusammen, dass sie sich über der Nase berührten. Lucy lag regungslos in ihren Kissen und hatte nicht die Kraft zu sprechen. Eine Zeit lang war es totenstill. Dann winkte mir Van Helsing und wir gingen vorsichtig aus dem Zimmer. Kaum hatten wir die Tür hinter uns geschlossen, eilte er rasch den Gang entlang bis zum nächsten Zimmer, dessen Tür offen stand. Dann zog er mich schnell hinein und schloss ab.
»Mein Gott«, sagte er, »das ist ja entsetzlich. Da ist keine Zeit zu verlieren. Sie hat nicht mehr so viel Blut in sich, um die Bewegung des Herzens noch aufrechtzuerhalten, und muss sterben, wenn nicht sofort eine Bluttransfusion vorgenommen wird. Wollen Sie oder soll ich?«
»Ich bin jünger und kräftiger, Herr Professor. Ich will.«
»Dann machen Sie sich sogleich bereit. Ich werde meine Instrumententasche hervorholen. Ich bin vorbereitet.«
Ich ging die Treppe mit ihm hinunter. In diesem Augenblick ließ sich ein Klopfen an der Haustür vernehmen. Als wir den Flur erreichten, hatte das Mädchen bereits geöffnet und Arthur trat eilig ein. Er stürzte auf mich zu und flüsterte erregt:
»Jack, ich bin so besorgt. Ich habe zwischen den Zeilen deines Briefes gelesen und bin in Todesangst. Papa ist wohler, so kam ich her, um selbst nachzusehen. Ist dieser Herr hier Van Helsing? Ich bin Ihnen so dankbar, Herr Doktor, dass Sie kamen.«
Das Auge des Professors hatte erst ärgerlich auf ihm geruht, als sei die Unterbrechung in diesem Augenblick sehr unerwünscht. Nun aber ließ er den Blick über Arthurs kräftigen Körper gleiten und erkannte die starke, jugendliche Männlichkeit, die von ihm auszuströmen schien. Ein Leuchten flog über sein Antlitz. Ohne Zögern sagte er ernst, indem er ihm die Hand hinstreckte:
»Sie kommen gerade zur rechten Zeit. Sie sind der Bräutigam des lieben Fräuleins? Sie ist krank, sehr krank. Aber verzweifeln Sie deswegen nicht.«
Denn Arthur wurde plötzlich bleich und sank fast ohnmächtig in einen Stuhl.
»Sie sind imstande, ihr zu helfen.
Sie können mehr für sie tun als irgendjemand auf der Welt. Ihr Mut ist ihre beste Hilfe.«
»Was kann ich tun?« fragte Arthur heiser. »Sagen Sie es. Ich werde es tun. Mein Leben gehört ihr. Den letzten Blutstropfen aus meinem Leib würde ich für sie geben.«
»Der Professor ist sehr humoristisch veranlagt, und ich konnte aufgrund meiner langen Erfahrung eine Spur davon in seiner Antwort entdecken.«
»Lieber Herr Homewood, so viel verlange ich auch gar nicht. Nicht den letzten.«
»Was soll ich denn tun?«
Seine Augen glühten und seine Nasenflügel bebten vor Erregung. Von Helsing klopfte ihm auf die Schulter.
»Kommen Sie«, sagte er. »Sie sind ein Mann, und einen Mann brauchen wir gerade. Sie sind besser als ich, Sie sind besser als mein Freund John.«
Arthur sah verwirrt drein, und der Professor fuhr, ihm die Sache erläuternd, in gütigem Ton fort.
»Das junge Fräulein ist krank, sehr krank. Sie braucht Blut. Blut muss sie haben oder sterben.
Mein Freund John und ich haben beraten. Wir beschlossen eben, eine Operation vorzunehmen, welche man Bluttransfusion nennt. Blut aus vollen Adern des einen in die Leeren des anderen, die danach lechzen, hinüberleiten. John hat sich dazu bereit erklärt, sein Blut herzugeben, da er jünger und kräftiger ist als ich.« Hier ergriff Arthur meine Hand und presste sie schweigend.
»Aber da Sie nun hier sind, sind Sie besser als wir zwei, alt und jung, die sich zu sehr in der Welt der Gedanken herumplacken müssen. Unsere Nerven sind nicht so ruhig und unser Blut nicht so frisch, als es bei Ihnen der Fall ist.«
Arthur sah ihn an und sagte:
»Wenn Sie nur wüssten, wie gerne ich für Sie sterben würde, würden Sie begreifen?«
Er hielt inne, da ihm die Stimme versagte.
»Herr Homewood«, rief Van Helsing aus, »auf alle Fälle werden Sie glücklich sein in dem Gefühl, Ihr Möglichstes für die getan zu haben, die Sie lieben. Kommen Sie nun und seien Sie still. Sie dürfen Sie einmal küssen, wenn es geschehen ist, aber dann müssen Sie gehen. Auf mein Zeichen hin müssen Sie sich entfernen. Sagen Sie Frau Westenrock kein Wort. Sie wissen ja, wie es mit ihr steht. Jede Erschütterung muss vermieden werden, und das wäre doch wohl eine, wenn Sie von der Sache erführe. Kommen Sie.« Wir begaben uns alle in Lucys Zimmer hinauf. Arthur blieb auf Anraten des Arztes draußen. Lucy wendete müde ihr Haupt und sah uns an, sagte aber nichts. Sie schlief nicht. Sie wäre dazu nicht einmal imstande gewesen. Aber ihre Augen ruhten sprechend auf uns. Das war alles. Van Helsing nahm einige Sachen aus seinem Reisekoffer und legte sie abseits auf einen kleinen Tisch. Dann bereitete er ein Narkotikum und sagte freundlich, indem er sich dem Bett näherte: »Nun, mein liebes Fräulein, hier haben Sie Ihre Medizin. Nehmen Sie davon wie ein braves Kind. Sehen Sie, ich hebe Sie ein wenig auf, damit Ihnen das Schlucken leichter fällt. So.« Es war ihr gelungen, die Anordnung zu befolgen. Ich wunderte mich, dass der Trank so langsam wirkte. Das war in der Tat ein Beweis ihrer vollkommenen Erschöpfung. Die Zeit schien mir endlos, bis sich der Schlaf auf ihre Lider zu senken begann. Schließlich tat das Narkotikum doch seine Wirkung, und sie fiel in einen tiefen Schlummer. Als der Professor dies festgestellt hatte, rief er Arthur in das Zimmer und bat ihn, den Rock abzulegen. Dann fügte er hinzu: »Sie können sich einstweilen einen Kuss holen, während ich den Tisch herbeitrage. Freund John, helfen Sie mir!« So sahen wir beide nicht hin, als er sich über Lucy beugte. Van Helsing wandte sich an mich, indem er sagte:
»Er ist so jung und stark und sein Blut so rein, dass wir nicht nötig haben, es zu defibrinieren.«
Dann führte Van Helsing rasch, aber mit vollendeter Sicherheit die Operation aus. Als die Transfusion Fortschritte machte, schien etwas Leben in die Wangen des armen Mädchens zurückzukehren, und Arthurs immer bleicher werdendes Gesicht spiegelte die Freude seines Herzens wider. Nach einer Weile begann ich ängstlich zu werden, denn der Blutverlust griff Arthur an, so kräftig er auch war. Ich könnte mir ein Bild davon machen, welche furchtbare Erschöpfung Lucys Organismus ergriffen haben musste, wenn das, was Arthur schon schwächte, nur teilweise ihr aufzuhelfen vermochte. Aber das Antlitz des Professors trug den Ausdruck der Entschlossenheit, und er stand da, die Uhr in der Hand, die Augen abwechselnd auf die Patientin und auf Arthur gerichtet. Ich konnte mein eigenes Herz klopfen hören. Dann sagte er mit sanfter Stimme:
»Bitte, rühren Sie sich einen Moment nicht. Es ist genug. Sie werden ihn verbinden. Ich nehme mich Ihrer an.«
Als alles vorüber war, erkannte ich, wie sehr Arthur unter der Operation gelitten hatte. Ich verband seine Wunde und nahm seinen Arm, um ihn hinunterzuführen. Da sagte Van Helsing,
ohne sich umzudrehen: »Ich glaube, der Mann hat auch im Rücken Augen.«
»Der brave Mensch hat, denke ich, noch einen Kuss verdient, den er sofort haben soll.«
Und als er dann seine Hilfeleistung beendet hatte, richtete er noch das Kissen unter dem Kopf der Patientin. Dabei verschob sich das schwarze Samtband, das sie immer um den Hals trug, und das mit einer antiken Diamantschließe, einem Geschenk ihres Bräutigams, verziert war, und ließ uns einen roten Fleck an ihrer Kehle erkennen. Arthur bemerkte es nicht, aber ich hörte Van Helsing laut und zischend Atem holen, was bei ihm immer ein Zeichen tiefer Erregung ist. Einen Augenblick schwieg er, dann wandte er sich an mich und sagte:
»Nun, führen Sie Arthur hinunter, geben Sie ihm einen Schluck Portwein zu trinken und lassen Sie ihn eine Zeit lang ruhen. Dann soll er heimgehen und ausruhen, viel schlafen und viel und gut essen, damit er rasch wieder das ersetzt, was er seiner Braut gegeben hat. Er darf nicht hierbleiben. Doch, noch einen Augenblick.
Ich kann es recht wohl begreifen, dass Sie sich für das Resultat der Operation interessieren.
Ich kann Ihnen versichern, dass sie in jeder Weise als gelungen zu betrachten ist. Sie haben Ihr Leben gerade noch gerettet. Sie können nun heimgehen und sich in dem angenehmen Bewusstsein niederlegen, dass alles geschehen ist, was geschehen konnte. Ich werde ihr genau Bericht erstatten, sobald sie wieder wohl ist. Sie wird sie für das, was sie an ihr getan, nur noch mehr lieben, Arthur.«
Als Arthur weg war, ging ich wieder ins Zimmer hinauf. Lucy schlief sanft und ihr Atem war kräftiger. Ich konnte sehen, wie sich die Bettdecke über ihrer Brust bewegte. Neben dem Bett stand Van Helsing und sah voll Interesse auf sie. Das Samtband bedeckte wieder die roten Wundmale. Flüsternd fragte ich den Professor:
»Was halten Sie von jenen Wunden dort an Ihrer Kehle?«
»Was halten Sie davon?«
»Ich habe sie noch nicht genau gesehen«,
erwiderte ich und lockerte da und dort das Band. Gerade über der äußeren Halsschlagader befanden sich zwei punktartige Verletzungen, nicht groß, aber sie sahen nicht sehr gutartig aus. Die Ränder waren weiß und blutleer, wie von einer Quetschung. Plötzlich kam mir der Einfall, dass diese Wunden, oder was es sonst war, die Ursache dieses offenbar ungeheuren Blutverlustes sein könnten. Aber ich verwarf die Idee schon im Entstehen, denn so etwas war ja gar nicht denkbar. Die Menge Blut, die das Mädchen verloren haben musste, anders konnte man sich ja die furchtbare Blässe vor der Transfusion nicht erklären, hätte genügt, um die Linnen ihres Lagers in Scharlachtücher zu verwandeln.
»Nun?«
fragte Van Helsing.
»Nun«, erwiderte ich, »ich kann mir nichts dabei denken.«
Der Professor stand auf.
»Ich muss heute Nacht nach Amsterdam zurück«, sagte er. »Ich habe dort Bücher und Dinge, deren ich bedarf. Sie müssen die ganze Nacht hierbleiben und dürfen keinen Augenblick Ihre Aufmerksamkeit von ihr wenden.«
»Soll ich eine Wächterin bestellen?«, fragte ich.
»Wir sind die besten Wärter, Sie und ich. Halten Sie die ganze Nacht Wache. Geben Sie Acht, dass sie gut zu essen bekommt und dass sie nicht gestört wird. Sie dürfen heute einmal nicht schlafen. Später können wir dann ruhen, Sie und ich. Ich komme sobald als irgend möglich zurück und dann können wir beginnen.«
»Was beginnen?« sagte ich. »Was um alles in der Welt könnten Sie meinen?«
»Sie werden ja sehen«, antwortete er, während er hinauseilte. Einen Augenblick später kehrte er noch einmal zurück und steckte den Kopf zur Tür hinein, indem er mir mit warnend aufgehobenem Finger zuflüsterte.
»Denken Sie daran, ich habe sie Ihnen ans Herz gelegt. Wenn Sie etwas übersehen und es geschieht Ihr ein Leid, dann werden Sie wohl keine ruhige Stunde mehr haben.«